Die Zeit eilt immer wieder dahin. Jeder Tag kommt und geht. Und einmal wird es der letzte sein. Der letzte Tag, die letzte Stunde. Wir alle wissen, die Gnadenzeit hatte einen Anfang. Sie wird ein Ende haben. Es gab in der Gnadenzeit die erste Stunde, den ersten Tag, die erste Woche und so weiter. Und jetzt bewegt sich die Zeit zurück. Wir werden das letzte Jahr, den letzten Monat, die letzte Woche, den letzten Tag erreichen, die letzte Stunde und dann den letzten Augenblick, der ja der Augenblick sein wird, an dem wir unseren Lauf vollendet haben werden, um dann das Angesicht des Herrn zu schauen. Und wenn wir daran denken, dass es jeden Augenblick sein könnte, den niemand weiß, wann der letzte Tag oder die letzte Woche und welches das letzte Jahr sein könnte. Eins wissen wir, die Zeit geht zu Ende und das Kommen des Herrn rückt immer näher. Und deshalb möchten wir alles tun, was wir können, um diesen Ruf bis an die Enden der Welt ergehen zu lassen. Wir haben ja viele Jahre gehabt, in denen wir in diesem Lande, in Europa, den Ruf ergehen ließen. Und dann hat Gott weitere Türen geöffnet. Und das geschieht, wie wir feststellen, immer noch ein wenig beschwerlich, aber dennoch in dem Bewusstsein, dass die Zeit ja nicht mehr lange dauern wird, brauchen wir uns nicht zu schonen, sondern können hinausziehen, um diese herrliche Botschaft zu bringen. Wir haben in der Tat ein volles Evangelium, das alles einschließt, was Gott verheißen hat. Keine abgedroschene Sache, kein leeres Stroh, sondern voller Weizen in den Ähren. Ihr wisst ja, Bruder Brenhem hat immer wieder diese drei Stadien genannt. Und das letzte ist die Sammlung des gesamten Lebens, das durch den Halm und durch die Ähre und oben versammelt wird als Weizen, so wie er in den Boden gelegt wurde. Wir leben in der Zeit, in der diese Dinge ihren Abschluss finden und die Ernte reif ist und eingesammelt werden wird. Und an einer Stelle hat Bruder Brenhem tatsächlich gesagt, dass Gott die Ernte einbringen und auch den Dreschwagen, so nennt er es wohl dort, haben wird, um das alles zu tun. Und wir können im Einzelnen nicht voraussagen, wie es geschehen wird. Eins wissen wir, es wird geschehen, weil Gott es gesagt hat. Und wir setzen unser Vertrauen schon lange nicht mehr auf uns, sondern auf den Herrn und auf seine Gnade. Das haben alle getan. Das tat Abraham, das tat Isaac, das tat Jakob. Das taten all die Männer Gottes. Sie haben ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Und wir sehen bei Abraham, als Sarah plötzlich ihr Vertrauen zu Gott verloren hatte, sprach sie zu ihm, lass uns ein Kind mit Hagar haben, um so die Verheißung zu erfüllen. Und was geschah? Es war eine Sache, die nicht Segen brachte, weil es außerhalb der Verheißung Gottes lag. Gott gab Verheißungen und er wacht über seinem Wort, um diese Verheißungen zu erfüllen. Alles, was im Reiche Gottes getan wird und außerhalb den Verheißungen Gottes steht, wird nicht zum Segen, sondern zum Unsegen gereichen. Und deshalb möchten wir den Willen Gottes erkennen und ihn um Gnade bitten, diesen Willen Gottes auch tun zu können. Ihr wisst ja, wir haben, soweit wir es übersehen können, durch die Offenbarung des Wortes eine tiefe Hineinführung in die Heilige Schrift bekommen. Es ist uns ja nichts verborgen geblieben, sondern Gott hat verheißen, in den Tagen der Stimme des siebenten Engels alle Dinge zum Abschluss zu bringen und das zu offenbaren, was geoffenbart werden sollte. Und wir leben in diesen Tagen und dem abgeschlossenen Zeugnis der Heiligen Schrift und dem, was Gott geoffenbart hat, wird nichts mehr hinzugefügt werden. Wir haben genug damit zu tun, das zu verarbeiten, Gehorsam zu leisten und dafür zu sorgen, dass Gott zu seinem Recht kommt in dem, was uns aus Gnaden mitgeteilt und geoffenbart wurde. Ich möchte es in keinem Fall versäumen, meine Dankbarkeit Gott und euch gegenüber zum Ausdruck zu bringen, besonders denjenigen, die so viel Mühe auf sich nehmen. Und dann entsteht die Frage, weshalb wird gefahren? Weshalb kommen wir zu den Gottesdiensten? Doch sicher nicht, um nur mal eine Predigt zu hören, die ein Mensch über Gott hält, sondern das Reden Gottes direkt zu vernehmen. Wir sind ja nicht hier, um über Gott zu sprechen. Das tun ja alle. Wir sind hier, Gott zu uns reden zu lassen. Wir sind doch hier, dass er durch sein Wort und durch seinen Geist mit uns redet. Und als wir gestern Abend das Zeugnis Bruder Brennims hörten, dann sind wir doch recht beschämt, wenn wir feststellen müssen, dass wir viele Jahre gläubig sind und so wenig an Erlebnissen mit Gott aufzuweisen haben. Ich spreche nicht von den Erlebnissen, die jeder selber so machen kann, sondern von dem direkten Erleben Gottes, von dem, was Hand und Fuß hat und anderen zum Segen wird. Wir haben es von Abraham gehört. Gott sprach zu ihm und er sprach mit Gott. Und wieder hat der Herr geredet und er hat wieder geantwortet. Es gibt Menschen, die Gemeinschaft mit Gott hatten und in uns steigt die Sehnsucht auf, in diese Reihen eingestuft zu werden. Menschen, die Verbindung zu Gott haben, zu denen er reden kann, denen er sein Wort anvertrauen kann, denen er seinen Geist schenken kann und die er segnen und zum Segen setzen kann. Wenn wir ab und zu mal gewisse Missstände aus der Vergangenheit erwähnen, dann nur, um zu klären und festzustellen, dass Gott einen Weg hat. Und wenn wir diesen göttlichen Weg verlassen, dann geht alles schief. Und manchmal, so war es ja schon zur Zeit Bruder Brennhems, sind die Menschen sehr böse geworden. Und sie kamen zu Bruder Brennhem und sagten, hör doch endlich einmal auf und lass die Frauen in Ruhe. Ja, er sagte, wenn sie begriffen hätten, was Gott ihnen sagen wollte, könnte ich ja etwas anderes bringen. Aber sie haben es noch nicht begriffen. Es ist keine leichte Sache. Meint ihr, für Paulus war das einfach, als er das Gebot des Herrn ergehen lassen musste, die Frauen sollen schweigen in der Gemeinde? Meint ihr, damit ist er populär geworden? Nein, noch niemals. Aber das will ich euch sagen. Wenn die Frauen schweigen, dann ist alles ruhig. Ja, dann ist alles ruhig. Ja. Und diese göttliche Ruhe, die benötigen wir so dringend. So dringend. Meint nicht, dass Gott ein einzelnes Gebot ergehen ließ, ohne einen Grund dafür zu haben. Und wir haben es hier nicht mit Paulus, einem Zeltmacher, zu tun, sondern mit Paulus, einem Manne Gottes, der in göttlichem Auftrag gehandelt hat. Und er sagt zu den Galatern: Wenn ich das Wohlgefallen von Menschen suche, dann bin ich gar kein Knecht Gottes. Es fällt immer schwerer, weil wir ja in einer Zeit leben, in der alle ihr Recht suchen und auch verteidigen. Deshalb wird es immer schwerer, dass Gott mit uns allen zu seinem Recht kommen kann. Hier in Galater 1 schreibt Paulus in Vers 10: Suche ich jetzt nun, den Beifall von Menschen zu gewinnen oder die Zustimmung Gottes? Oder gehe ich etwa darauf aus, Menschen zu gefallen? Nein, wenn ich mich noch um das Gefallen von Menschen bemühte, so wäre ich kein Knecht Christi. Das ist eine Sache. Wir können nicht Gott und den Menschen zur gleichen Zeit Recht tun und zur gleichen Zeit gefallen. Und wenn wir als Volk Gottes zusammenkommen, dann doch, um von Gott gelehrt zu werden, um sein Wort gelten zu lassen und uns der göttlichen Korrektur zu unterziehen. Hier im Galaterbrief, weil nun von Abraham vorgelesen wurde, steht in Galater 3, ich möchte es eben lesen, von Vers 6, Abraham, ja wie bei Abraham, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ihr erkennt also, die Gläubigen, die sind Abrahams Söhne, weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt. Wenn man das Alte Testament liest, dann kann man nicht so ganz diese Heilsverheißung, die Verheißung schon, aber die Heilsverheißung, wisst ihr, an jede Verheißung Gottes war Heil Gottes geknüpft. Und wenn es im Alten Testament nur geschrieben steht, Verheißung, dann ist aus dem Blickfeld des Neuen Testaments mit dieser Verheißung Gottes im Alten Testament das Heil Gottes verbunden gewesen. Was war es, als Gott dem Abraham verheißen hatte, nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen aus dem fremden Lande herausführen? Das Heil Gottes wurde ihnen zuteil und sie wurden herausgeführt und Gott segnete sie und war mit ihnen, begleitete sie. Hier ist der Begriff Heilsverheißung. So hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt. Nicht nur Verheißungen Gottes, sondern Heilsverheißungen, Verheißungen Gottes, in denen das Heil Gottes verheißen und in denen die Glauben verwirklicht werden kann. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Er war der Verheißene, der gekommen ist, und in ihm sind alle Verheißungen Gottes, Ja und Amen, durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch uns. Wenn wir das im Glauben erfasst haben, nicht nur Verheißungen, sondern göttliche Verheißungen, die das Heil Gottes in sich gebettet hatten, und wir die wir diese Heilsverheißungen Gottes aufgenommen haben. Wir haben das Heil und die Gnade und die Erlösung unseres Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, erfahren. Amen. Und wir lassen uns das von niemand rauben, denn Gott hat es uns gegeben und er wird es uns auch erhalten. Dann lesen wir hier in Vers 14, es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zuteil werden, damit wir das Verheißungsgut des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Es sind Heilsverheißungen, Heilsgüter, es sind göttliche Dinge, die uns verheißen und in Christus aus Gnaden geschenkt worden sind. Denn so haben wir es hier gelesen. Es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zuteil werden. Also war schon in den Verheißungen, die Gott dem Abraham gab, das Heil, die Gnade, die Vergebung. Es war schon eine Vorschattierung auf das Neue Testament, auf den Bund, den Gott mit uns schließen würde. Wir haben es gehört, Abraham brachte Opfer dar und Finsternis stellte sich ein. Was geschah, als Christus gekreuzigt wurde? Die Sonne verlor ihren Schein, die Finsternis stellte sich ein, Felsen zersprangen, ein Erdbeben geschah, aber der Bund Gottes wurde mit der Menschheit gemacht. Amen. Und nach dieser Finsternis brach ein heller, ewiger Morgen an für alle, die an Jesus Christus gläubig geworden sind. Wir haben in all diesen Dingen schon Evangelium, wir haben Gnade, wir haben Heil. Das alles ist schon enthalten gewesen. Was war geschehen? Gott hatte für alles eine bestimmte Zeit festgelegt. Und diese Zeit hat er ihnen nicht geoffenbart, sondern nur die Sache. Nicht die Zeit, nur die Sache selber. Und so dürfen wir heute rückblickend zurückschauen und sehen, in welch einer wunderbaren Weise Gott alles erfüllt hat. Mir selbst ging gestern Abend zu Herzen, als der Herr an das, was Bruder Branham ihm versprochen hatte, anknüpfte und ihn fragte, du hast doch deine Verheißung oder dein Versprechen gehalten. Und er sagte ja. Und dann kam die Antwort, ich bin der Schöpfer Himmels und der Erde. Ich halte, was ich versprochen habe und werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Was war es? Oh, die Treue Gottes, die kann kein Mensch beschreiben. Paulus drückt es so aus, selbst wenn wir untreu würden, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Das ist unser Gott, an den wir glauben, der gewusst hat, was er tut, ehe er etwas zu tun begonnen hat. In Ewigkeit hat er diesen Heilsratschluss gefasst. Und wir sehen, rein äußerlich, gerade in dieser Generation, Gottes Wort an dem irdischen Volke Israel in so wunderbarer Weise in Erfüllung gehen. Und es gibt keine Feindesmacht auf Erden, keine UNO-Resolution, überhaupt gar nichts. Gott spottet ihrer aller, weil er mit seinem Volke ist. Und er spricht durch den Propheten Jesaja, sie mögen einen Beschluss fassen, ich werde ihn vereiteln. Und so ist das bis auf den heutigen Tag. Wenn man weiß und zum Beispiel hört, es ist die Rede über Gaza, es ist die Rede über Golan und so weiter. Und man schlägt dann die Bibel auf, ich habe es in Zürich am Sonntag gesagt, und liest dann das Wort Gaza einige Male und das Wort Golan einige Male und stellt fest, dass es zu dem Bereich gehört, den Gott dem Volke Israel verheißen hat. Dann hat Gott doch zu Josua gesagt, wo immer du mit deinen Füßen hintrittst, das Land habe ich dir und deinen Nachkommen für immer gegeben. Und wenn diese Nachkommen zurückkommen, um dieses für immer gegebene Land in Anspruch zu nehmen, dann wollen wir sie segnen im Namen des Herrn und sagen, Gott sei mit euch. Und wir danken ihm mit euch gemeinsam, dass es euch aus Gnaden wieder zurückgegeben worden ist. Ihr könnt es ja, ich habe gesehen, einige sind wohl gläubig, manchmal ist der Blick etwas ungläubig, aber das macht gar nichts. Ich gebe euch nur ganz schnell die Bibelstellen, damit ihr sie euch merken könnt. Als erstes möchte ich dann aus Josua 10 lesen, Josua 10 von Vers 8. Und der Herr sagte zu ihm, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Gewalt gegeben. Kein einziger von ihnen soll vor dir standhalten können. Als Josua sie nun plötzlich überfiel, nur so weit, ihr könnt es lesen, sie haben das Schwert gebraucht. Sie haben ein natürliches Schwert gebraucht, um das natürliche Land in Besitz zu nehmen, um die Feinde zu vertreiben oder zu vernichten. Wir als Gemeinde des Herrn müssen das Schwert des Geistes, nämlich Gottes Wort, gebrauchen, um die Feindesmacht zu zerstören. Und Paulus sagt, ich habe nicht Lufthiebe getan, sondern ganz bewusst das Bollwerk Satans zerstört. Was ist es? Auch wir werden nicht in die Luft schlagen, sondern mit dem Schwert des Geistes werden wir auf den Feind schlagen müssen. Mit der Faust schlagen wir in die Luft und der haben wir dann nicht zuleide getan. Aber wenn uns das Schwert des Geistes zuteil geworden ist, dann sollten wir es durch die Gnade und Kraft unseres Gottes gebrauchen. Das Wort Gaza lest ihr in Josua Kapitel 10 von Vers 40 bis zu Ende, bis 42. Josua 10 von 40 bis 42. Ihr lest es zum zweiten Mal in Josua 11 von Vers 21 bis Vers 23. Und ihr lest es zum dritten Mal in Josua 13 und zwar im dritten Vers. Und wenn die Feinde Israels sagen, der Gaza-Streifen, wie sie ihn jetzt nennen, soll zurückgegeben werden, dann ist das leeres Geschwätz. Von Gott aus gehört dieser Bereich dem natürlichen Volke Gottes und wehe ihnen, wenn sie einen Fußbreit davon abweichen. Auf uns übertragen als Gemeinde des Herrn sollten wir uns bewusst werden, dass Gott Schritt für Schritt zurückerstattet hat. Und dass er seine Gemeinde führt und dass wir nichts von dem preisgeben können, was uns teuer und wert geworden ist, was wir mit unseren Händen betastet, was unsere Augen gesehen vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch Und wir sind nicht bereit, von dieser Wiedererstattung des Wortes auch nur den geringsten Teil noch einmal preiszugeben. Es gibt Feinde, die sind sehr, sehr nahe und sie greifen gerade die Flächen an, von denen sie meinen, dass sie uns nicht rechtmäßig zustehen. Aber gerade darin sollen wir umso mehr bestärkt werden, uns zu wissen, wenn der Feind ein solch großes Interesse bekundet, dann muss an der Sache schon etwas dran sein. Würde er nämlich schlafen oder die Wiege hin und her schaukeln, dann wäre alles anders. Aber es scheint so zu sein, dass die Braut des Lammes als Hauptfeind angesehen wird. Und genau wie das Volk Israel äußerlich doch der Erzfeind ist. Aber das Volk selber ist nicht der Feind, sondern das sind die Gesegneten des Herrn. Aber alle diejenigen, die um sie herum sind, das sind ihre Feinde geworden. Aber Gott hat die Feindschaft aufgelöst durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir müssen begreifen, wer die Erlösung und die Versöhnung angenommen hat, wer selber Vergebung empfangen hat, der hat Vergebung für alle. Petrus hat damals gefragt, wie oft muss ich vergeben? Genügt 7-mal? Und der Herr sagte, 70-mal, 7-mal. Und dann sind wir schnell bei 490-mal. Was ist es? Wer Vergebung hat, der kann nicht anders als vergeben. Und ich habe es heute wohl im Gebet erwähnt, aus 1. Korinther 13, die Liebe rechnet das Böse gar nicht an. Es existiert überhaupt nicht. Man kann einerseits tiefstes Leid darüber tragen und andererseits existiert es überhaupt nicht. Warum nicht? Weil es der Feind getan hat und die Dinge des Feindes vergehen. Wir sind nur an dem interessiert, was Gott tut. Und ich möchte nicht an den Dingen festhalten, die der Feind getan hat. Ich möchte an dem festhalten, was Gott getan hat. Und wir dürfen sagen, Gott hat Großes getan. Er hat unsere Seele erlöst vom Verderben und hat uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit gekrönt. Das ist nicht nur ein Wort, das so gesagt wurde, das ist eine göttliche Tatsache. Und wir wollen von Herzen daran festhalten und unserem Gott im Glauben die Ehre geben. Mögen wir von Feinden umgeben sein, das spielt keine Rolle. Aber wir haben doch die Verheißung Gottes in Christus verwirklicht gesehen. In ihm wurde sie Realität. Vom Heil ist 4000 Jahre gesprochen worden. In Christus ist das Heil erschienen. Also ist die Gnade Gottes allen erschienen, die den Menschen das Heil bringt. Wo steht's? Titus Kapitel 3 müsste dieses Wort stehen. 2,12, herzlichen Dank. Also, lasst mich ruhig vorlesen, wenn ich es schnell genug finde, damit ihr wisst, dass in Christus, ja genau, denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt. Was war es? Die Propheten haben von der Gnade Gottes geweissagt. Sie haben von dem Messias geweissagt. Sie haben von dem Heil geweissagt. Nun aber steht, also ist die Gnade Gottes erschienen, das Heil Gottes ist erschienen, der Herr selber ist erschienen, wie im Propheten Jesaja geschrieben steht, der Herr selber kommt und wird euch Heil spenden. Habt ihr es gelesen? müsste sogar in Kapitel 40 sein. Und als dieses Wort seine Erfüllung gefunden hat, wurden die Menschen, die ihm Glauben geschenkt haben, von Herzen froh. Lasst mich eben sehen, ja, es müsste in Kapitel 40 sein, vielleicht von Vers 11 oder von Vers 10. Siehe da, euer Gott, erhebe dich, oder siehe Gott, der Herr kommt als ein Starker, und sein Arm verleiht ihm den Sieg. Ein Lohn kommt mit ihm, und sein Erwerb schreitet vor ihm her. Wer von euch sieht die Bibelstelle, er selbst kommt und wird euch Heil spenden. Vielleicht ist sie dann doch in Kapitel 35. Lasst mich eben lesen. Jesaja Kapitel 35, Vers 3. Stärkt die erschlafften Hände und festigt die wankenden Knie, sagt zu denen, die verzagten Herzen sind, seid getrost, fürchtet euch nicht, sehet, da ist euer Gott. Es kommt die Rache, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch Heil spenden. Alsdann werden die Augen der Blinden sich auftun und die Ohren der Tauben sich öffnen, und der Lahme wird springen wie ein Hirsch, und die Zunge des Stummen wird jauchzen. Das ist Gottes Wort. Er selbst kommt und wird euch Heil spenden. Und dann wird all dieses geschehen. Die Tauben werden hören, die Stummen werden reden. Welch eine Gnade, nicht in einem anderen, in ihm selber, unserem Herrn und König, ist das Heil unseres Gottes erschienen. Und die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt. Wer heute noch selig werden möchte, kann noch selig werden. Wir wissen nicht, wie lange noch. Manchmal heißt es, die Seligkeit ist von dem oder jenem, manchmal sogar von dieser oder jener Kirche abhängig. Die Seligkeit kann nur in dem seligen Gott sein. Und deshalb kommen wir zu ihm, weil er zu uns gekommen ist und haben das Heil und die Gnade in Jesus Christus, unserem Herrn, angenommen. Wie schön, dass hier geschrieben steht, stärkt die erschlafften Hände und festigt die wankenden Knie, sagt zu denen, die verzagten Herzen sind, seid getrost, fürchtet euch nicht, sehet, da ist euer Gott. Das ist ein göttlicher Trost. Sehet, da ist euer Gott. Und wir wissen, in Jesus Christus ist Gott selber erschienen. Aber das sehen nur die, deren Augen von Gott dazu geöffnet werden. Er selbst kommt und wird euch Heil spenden. Das Heil kommt nicht von einem Menschen, es kommt von Gott, ist nach Israel zu den Juden gekommen und weitergegangen zu den Nationen. Und deshalb steht geschrieben, das Heil kommt von den Juden, denn Gott hat sich dort geoffenbart, und dieses dort offenbar gewordene Heil Gottes ist von den Juden zu den Heiden weitergegangen. Und die Heilige Schrift sagt in der Apostelgeschichte, im 13. Kapitel, als die Heiden das hörten, freuten sie sich, und so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet wurden, sind gläubig geworden. Diese Heilsverheißungen Gottes, nicht nur Verheißungen, jede Verheißung Gottes ist verbunden mit der Gnade Gottes, mit dem Heil Gottes, mit dem Segen Gottes, verbunden mit allem, was Gott zu geben hat. Und wenn wir diese Heilsverheißungen unseres Gottes aufgenommen haben, dann können wir mit dem Liederdichter singen: Volles Heil lehrt unsere Bibel. Halleluja. Volles Heil lehrt unsere Bibel. Unser Gott macht kein Stück Werk. Unser Gott macht ein vollkommenes Werk. Und am Kreuz auf Golgatha rief unser Herr aus: Es ist vollbracht. Und der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. Das sollte zeigen, dass nunmehr der Weg frei ist, dass ein Mensch, der Gott begegnen möchte, kann ihm begegnen. Aber was ist der Weg dahin? Nicht um das Kreuz herum, sondern durch das Kreuz. Der Vorhang im Tempel zerriss nicht, als der Herr Wunder und Zeichen tat. Er zerriss nicht, als er den Sturm stillte. Er zerriss nicht, als er Tausende speiste. Der Vorhang im Tempel zerriss, als das Heil Gottes in Christus am Kreuz auf Golgatha für dich und für mich offenbar wurde. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Das nehmen wir an. Und Paulus, der ja die Hebräerbriefe geschrieben hat, er sagt: Lasst uns nun mit Freudigkeit in das himmlische Heiligtum hineintreten. Und er sagt: Dies ist der neue, lebendige Weg, den er uns durch den Vorhang hindurch, nämlich durch sein Fleisch, eröffnet hat. Oh, wie wunderbar haben diese Männer Gottes durch den Heiligen Geist geredet und das, was sie von Gott geoffenbart bekamen, weitergetragen. Die Propheten im Alten Testament, wenn wir irdisch urteilen, waren sie ein wenig im Nachteil, aber nur vorübergehend, denn sie weissagten von der Gnade, ohne sie geoffenbart gesehen zu haben. Dann die Apostel im Neuen Testament und überhaupt wir als Gläubige des Neuen Bundes, wir sehen diese Gnade Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Warum steht geschrieben: Das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Was war es? Die Gnade Gottes, die Freisprechung, die Vergebung, die Erlösung, das Heil, alles in Jesus Christus, unserem Herrn, für dich und für mich. Begreifen wir es heute: Die Verheißungen Gottes sind nicht nur Verheißungen allgemeiner Art, es sind Heilsverheißungen, Verheißungen, in denen göttliches Heil, göttliche Gnade, göttlicher Segen für dich und für mich enthalten ist. Und wenn wir diese Verheißungen im Glauben an Jesus Christus aufnehmen, dann wird uns der volle Segen Jesu Christi aus Gnaden zuteil werden. Seht, euer Gott kommt und wird euch Heil spenden. Dann werden die Tauben hören, die Stummen reden, die Lahmen werden springen. Das ist Evangelium Jesu Christi. Und wir wünschen uns von ganzem Herzen eine völlige Wiedererstattung dieses Evangeliums Gottes, in dem alle Heilsverheißungen
ihre Verwirklichung finden nach Geist, Seele und Leib, nämlich der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen und der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Wir können nicht anders, als das Schwert des Geistes zu nehmen und das volle Heil in Jesus Christus, unserem Herrn, zu verkündigen. Er selbst wird dann über sein Wort wachen und wird es aus Gnaden erfüllen. Seid ihr heute dankbar, seid ihr froh, dass Gottes Verheißungen nicht leer sind, sondern dass Gottes Heil und Gottes Gnade und Gottes Segen und alles, was Gott zu geben hatte, in diesen Heilsverheißungen Gottes liegt für dich und für mich. Es war die Verheißung, dass Jesus Christus kommen würde, und er ist gekommen. In ihm erfüllte sich jedes Wort, das auf ihn gesprochen war. So müssen auch in uns alle Verheißungen Gottes ihre Erfüllung finden, denn sie sind Ja und Amen durch Jesus Christus, unseren Herrn, und das zur Verherrlichung unseres Gottes. So wie irdisch das Volk Israel Land eingenommen und ihren Fuß darauf gesetzt hat, so wollen auch wir das Land Gottes einnehmen und unsere Glaubensfüße darauf stellen. Und Gott wird mit uns sein und uns alle segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Ihm sei die Ehre. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für alle Heilsverheißungen, für die Gnade, für alles, was du uns geschenkt hast in Jesus Christus, unserem Herrn. Ewiges Leben und alles, was dazu gehört, zu unserer gesamten Rettung und Seligkeit, haben wir in dir empfangen. Ich danke dir dafür, dass es ein Geschenk Gottes ist, dass wir uns nicht erarbeiten und nicht verdienen können, sondern empfangen haben im Glauben. Ich danke dir für all meine Brüder, für all meine Schwestern, für alle diejenigen, die keine Entfernung scheuen, keine Mühe und alles auf sich nehmen, um unter den Schall deines Wortes zu kommen. Geliebter Herr, in ihren Herzen ist ein Verlangen und eine Sehnsucht, die du stillen wirst. Halleluja! Denn deine Verheißungen haben Heil, Gnade und Segen in sich und sind in dir, unserem Herrn und Erlöser. Ja und Amen, und finden ihre Erfüllung durch uns. Herr, lass mich im Glauben alle diese Verheißungen aufnehmen, so werde ich Heil, Gnade und Segen empfangen. Und das Gleiche bitte ich für alle. Und besonders für diejenigen, die ihre Hände erhoben haben. Geliebter Herr, möge dein Evangelium wieder zur Gotteskraft werden, dass die Sünder gerettet, die Kranken geheilt, die Gebundenen frei werden und du dich in gleicher Weise wie am Anfang offenbaren kannst. Herr, ich bitte dich, leite du uns weiterhin, bis wir die Vollendung schauen und zu dir hinaufgenommen werden. Wie wir es hörten an diesem Wochenende, du hast begonnen, du wirst vollenden. Halleluja, deinem Namen. Wir beten für alle Brüder, für alle Schwestern, Überall, wo Feindschaft, wo Hass, wo Not, wo alles ist, du weißt den Zustand, o geliebter Herr. Greife du ein, schaff eine Wende, bringe zur Besinnung, zur Umkehr, dass wir alle zu dir kommen und nicht miteinander, sondern mit dir reden und deine Antwort empfangen und deinen Segen, deine Gnade und dein Heil. Dann werden die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Stummen reden und alle deines Heiles sich erfreuen. Wir danken dir und geben dir die Ehre. In Jesu Namen. Amen.